3, 2, 1, ポケットサムライアイアイアイバンザイ。Neue Folge, neue Themen, es ist wieder soweit. Eure Zensis Gaba und Flow mit zu viel Zeit. Hatte nur schlechte Streams, kein Crunchyroll. Ihr seid gerade neu, fragt euch, was ihr schauen sollt. Haben uns für euch alles gegeben, vergessen und nochmal angesehen. Schauen japanisch, aber auch auf Deutsch. Trinkt mit uns einen Sake auf euch. Schauen japanisch, aber auch auf Deutsch. Trinkt mit uns einen Sake auf euch.
Willkommen zu Buketto, dem Anime-Podcast. Auch heute habe ich wieder Flori neben mir sitzen.
Jo, heute wird es traditionell.
Ja, heute ist auf jeden Fall ein Thema, was mir sehr gefällt, denn heute wird das Thema Samurai-Anime sein. Mehr oder weniger. Da kommen wir aber gleich zu. Und das ist ja eigentlich eines der präsentesten Themen fast im Anime. Selbst wenn es jetzt nicht ein expliziter Samurai-Anime ist, gibt es kaum ein Anime ohne Samurai.
Ja, man braucht ja gar nicht unbedingt im Anime gucken. Ich meine, wenn man an Japan denkt, dann denkt man auch unweigerlich irgendwann an Samurai. Also mindestens Top 3 immer. Und dementsprechend ist es natürlich auch ein wichtiges Genre.
Ja, auf jeden Fall. Und ich bin auch ehrlich, ich bin da auch ein Simp für. Ich liebe Samurai. Auch in One Punch Man, einer meiner Lieblingscharaktere, ist Atomic Samurai. Egal, wo man hinguckt, sie werden. Es gibt auch, mir fällt jetzt da ja kein gutes Beispiel ein, aber es gibt so oft in Anime auch Leute, die den Titel Samurai haben. Ob das jetzt zum Beispiel in einem Sportanime ist oder als Koch oder irgendwie. Das hat immer Ehre und Pathos. Es steht auch einfach für irgendwas. Heute haben wir versucht, eher die klassischen Samurai zu nehmen. Aber ja, das ist auf jeden Fall mein Ding.
Du feierst halt den Krieger-Epos, ne?
Ja.
So, ja, kann ich schon verstehen.
Bushido wäre stolz.
Ja, oder wenn es dann halt auch dieses klassische, fast schon Westernartige dann irgendwann hat, ist schon auch noch mal anders spannend einfach.
Ja, und ich glaube, bei Samurai-Anime gibt es auch ein sehr weites Spektrum, wer alles mal so Samurai wird.
Weil es halt auch oft eher um die Einstellung geht.
Ja, und wir haben auf jeden Fall heute auch, finde ich, ganz gut ein bisschen Spektrum an Anime rausgesucht. Den ersten, mit dem wir als erstes reden würden, da muss ich gleich mal drauf eingehen. Der klang vorher mehr nach Samurai-Thematik, als er dann war. Die Rede ist von Katana Gatari. Der ist 2010 released worden, hat 12 Folgen, ungefähr 50 Minuten. Und um den zu gucken, muss man mal gucken, ob man den auf Blu-ray findet oder in den Tiefen des Internets. Einen offiziellen Anbieter haben wir jetzt nicht gefunden. Da bin ich ehrlich, das wäre vielleicht mal eine relatable, die Geschichte zu erzählen. Also, es geht inhaltlich darum, das kann man schon mal sagen, dass 12 magische Waffen gesucht werden müssen. Ich dachte, es sind halt 12 Katanas und es hat auch den Namen Katana Gatari. Und es spielt auch im alten Japan. Also das Setting ist schon Samurai-Setting, darum haben wir es dann auch weitergeguckt und werden es jetzt gleich besprechen genauer. Aber vielleicht kennt ihr das ja. Wenn man mal sich denkt, ach, hier diesen Samurai-Anime gucke ich und am Ende geht es gefühlt um Cowboys.
Ja, es war auch in der Recherche davor schon ein bisschen schwierig, weil viele Samurai-Anime dann auch direkt irgendwie Yokai beinhalten oder andere paranormale Sachen. Ja. Und das haben wir irgendwie ein bisschen getrennt gesehen und deshalb die erstmal noch nicht mit reingenommen. Ja.
Samurai Yokai Edition wird auf jeden Fall auch eine eigene Folge irgendwann mal kommen.
Ja, genau, definitiv.
Okay, ich würde mal mit Katana Gatari weitermachen. Oh, ich werde mir so oft falsch aussprechen, es tut mir jetzt schon leid. Jedenfalls, es geht darum, wie gesagt schon, ein Mädchen namens Togame kommt aus einer Familie von einem Rebellen, der quasi seinen Clan entehrt hat durch die Rebellion gegen Shogunat. Und um die Ehre ihrer Familie wiederherzustellen, denkt sie sich, mache ich doch dem Shogun ein richtig stabiles Geschenk so. Und denkt sich, dem Shogunat ist es seit hunderten Jahren nicht gelungen, diese 12 magischen Waffen zu finden. Darum gehe ich jetzt los und mache das. Und sie erzählt auch, dass in Folge 1 direkt am Anfang. Erst hat sie einen Ninja-Clan beauftragt, aber der hat sie dann verraten und hat das Schwert für sich behalten. Dann hat sie einen Krieger, einen Samurai beauftragt, aber auch der hat das für sich behalten, aber nicht aus Gier, sondern aus Liebe zur Stärke. Und dann kam sie letzten Endes auf unseren anderen Hauptcharakter, Shishika Yasuri, und zwar eher auf seinen Vater, weil sein Vater ist einer der größten Kampfkünstler, wird gesagt, und der war so gefährlich, dass Shogunat gesagt hat, hier geh mal auf die Insel. Du wohnst jetzt auf dieser Insel, dafür kein Beef. Dann gesagt, okay. Hat da seinen Sohn ausgebildet und ist mittlerweile schon verstorben. Wie, warum und so weiter, wird man noch erfahren innerhalb der Serie. Und sie erklärt auch, das ist ganz interessant, warum sie ihn nimmt. Er wohnt halt im Wald auf so einer Insel und der ist halt zufrieden. So, und ihr Plan ist halt, dass er sich in sie verliebt, da, als Ansporn genug, damit er mitkommt.
Genau, sie hat in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht, als sie eine Ninja-Bande angehört hat. Die haben das Schwert zwar geholt, aber sind danach ihr in den Rücken gefallen. Dann hat sie versucht, mit Kriegern zu kooperieren, aber auch die haben sie betrogen. Und deshalb dachte sie sich, jetzt liegt eigentlich nur noch die Liebe, weil alle anderen sind käuflich. Und jemand, der sowieso ohne Schwert kämpft, der ist halt prädestiniert dafür, jetzt ihr auf dieser Mission zu helfen.
Ja, und das kann man ja schon mal erklären. Das muss man auch sagen, damit man den Anime einordnen kann, meiner Meinung nach. Ihr Plan, dass er sich in sie verliebt und deswegen mitkommt, funktioniert. Denn er will dann mit ihr auch die Insel verlassen. Und das finde ich eigentlich ganz süß. Das muss man auch sagen. Das ist vom Genre her auch Romance auf jeden Fall, diese Anime. Aber ich bin ja, vielleicht hat man schon mal gehört, gar kein Romance-Fan eigentlich. Aber so wie es hier verbaut ist, ich sag mal, kann ich damit leben. Das ist nicht immer so, also bin ich auch mal anfällig für, dass ich was romantisch finde. Aber ich würde es mir nie bewusst anmachen.
Ja, es hat so ein bisschen so Roadtrip-Feeling. Sie reisen halt viel rum, sie reden auch viel. Also es ist auch nicht unbedingt nur Kampf, sondern tendenziell eher mehr Dialog. Wo es dann halt um die Philosophie der einzelnen Schwertträger geht. Und das hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Und so lernt man dann halt auch die einzelnen Charaktere besser kennen.
Ja, das kann man vielleicht sogar sagen. Es sind exakt ja 12 Folgen, weil es 12 Waffen sind und jede Folge ist nach einer der Waffen benannt.
Genau, die Folgen gehen dann immer Doppellänge, das heißt so 45, 50 Minuten ungefähr. Das ist dann immer ein Kapitel.
Ja, ich mag das aber auch, es ist so schön abgeschlossen. Das kann man schon mal sagen, als ich es geguckt habe, da kann man gut mal so eine Folge für sich gucken aus dem Nichts. Kann man auch gut zusammen gucken oder mal eine Folge zeigen, weil das so ein bisschen immer für sich steht. Na klar, es ist eine weiterführende Geschichte, aber es fühlt sich so an wie 12 Minifilme. So kam es mir ein bisschen vor. Weil teilweise auch dadurch, dass sie sehr viel reisen, sehr viel Settingwechsel haben.
Und es passt auch, finde ich, zum Hauptcharakter, weil sie schreibt ja auch gleichzeitig alles auf, diese Geschichte der Schwerter, wie halt auch der Name der Serie ist. Und dann ist quasi jede Episode ist eine Geschichte, die sie geschrieben hat, kann man so sehen.
Ja, das ist sogar ganz interessant, diesen Bericht, den sie da schreibt, weil der die ganze Zeit Raum macht für Metaebenen-Gags. Zum Beispiel direkt nach seinem ersten Kampf, den er gewonnen hat, kritisiert sie bei ihm, dass sein Gegner charismatischer war und dass sie nicht weiß, wie sie den Bericht schreiben soll, damit er der Coole in der Geschichte ist.
Ja, er soll auch immer die Flashy-Techniken rausholen, damit sie besser schreiben hat.
Ja, und er soll vor allem dann arbeiten, die auch noch an einer Catchphrase für ihn, die er dann auch tatsächlich die ganze Serie überbringt und kämpfen. Und diese Meta-Ebene, die gibt's halt sehr oft. Da gibt's auch eine, das kann man vielleicht verraten, eine coole Folge, wo, da haben wir vorhin sogar zusammen noch angefangen zu gucken, er gegen den stärksten Kämpfer Japans kämpft. Und das passiert offscreen. Also während der Folge, wo sie kämpfen, wird noch ein anderer Handlungszweig, den ich jetzt nicht spoilern würde, gezeigt. Und hinterher, wenn die andere Handlung fertig ist in der Folge, sitzt er mit Togame zusammen und sie erzählen nur den Kampf nach. Das war so krass, wie du das gemacht hast und wie er das gemacht hat. Und das ist halt richtig nice, finde ich, musste sehr schmunzeln, dass vor allem ist es der Kampf, kann man sagen, wo er hinterher als stärkster Kämpfer Japans gilt. Und so einen entscheidenden Kampf haben sie einfach geskippt. Und man sieht, dieser Kampf, dieser Anime sieht wirklich wunderschön aus. Er ist sehr gut animiert. Man muss auch sagen, gerade für 2010. Er kommt auch ganz oft in irgendwelchen Bestlisten, gerade weil er visuell so schön ist.
Ja, er hat so ein bisschen den Stil von so Teegeschirr. So ein bisschen, also sehr rund und geschwungene Linien. So die Verzierungen sind immer die Charaktere. Und die Szenerie ist aber eigentlich immer sehr geerdet, würde ich sagen.
Die Gesichter sind auch immer sehr eigen, aber auch minimalistisch animiert. Hm. Ich könnte mir vorstellen, dass die Gesamtanimation dadurch besser geworden sind, dass sie nicht so viel Augenmerk auf die Gesichter legen mussten. Sie da die Zeit und das Geld eher in andere Sachen gesteckt haben.
Wenn du einen eigenen Stil hast und den durchziehst, ist es viel entspannter, weil du halt nicht so nah dann an einem echten oder einem anderen Referenzpunkt bist. Dadurch wirkt das dann nicht so Uncanny Valley-mäßig.
Aber dadurch wollte ich nur sagen, kommt es einem nicht vor, als hätten sie nicht genug Budget gehabt, diesen krassen Kampf schon zu zeigen.
Intentional, ja.
Es ist einfach intentional ein Gag, der von Anfang an so stand. Und
ja.
Der Anime macht halt die ganze Zeit solche Sachen. Und
auch der andere Hauptcharakter, der Junge, der hat ja auch eine Frisur, die sieht aus wie so ein Kastanien- oder Ahornblatt. Und das hat ja auch bestimmt, ich kenne jetzt die ganzen Begriffe nicht, aber bestimmt ist das ein Wortspiel mit seinem Namen oder so, könnte ich mir vorstellen.
Ja.
Und die achten da schon drauf, auch auf die Farbschemata und alles.
Ja, was ich halt auch interessant finde, ist die Bösewichte, oder sagen wir mal Antagonisten, Bösewichte, das ist eigentlich zu viel gesagt, hast du ja gesagt, man lernt viel von ihrer Philosophie. Und bei den eigentlich keinem hattest du das Gefühl, es ist wirklich wer Böses. Es gibt später auch, eigentlich nicht später, von Folge 1 an gibt es noch die Maniva-Ninjas, die beiden jagen, weil die auch die Schwerter haben wollen. Und die sind so ein bisschen wie Team Rocket. Die kommen in jeder Folge, egal bei welchem Schwertträger die sind, kommt erstmal so Ninja an und macht irgendwie Trouble in the Neighborhood. Später kommt sogar noch ein anderer Ninja-Clan in, spielt dann auch eine Rolle und dann kämpfen die Ninjas miteinander. Und im Nachhinein, wenn wir den Anime jetzt nochmal kategorisieren müssten, würde ich ihn eher zu Ninjas packen, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber es
ja,
gibt auf
jeden
Fall. Ja,
das kann gut sein.
Es gibt aber
verstehe auch, ich schon den Punkt.
Aber das war mir vorher nicht so klar. Aber die bringen auch eine ganz gute Dynamik rein, weil selbst die, es gibt eine Folge, will ich nicht erzählen, warum. Aber da jagen diese Ninjas wen und werden auf einmal zu Gejagten. Und dann,
ah ja, ich weiß, was du meinst.
Hm. Und dann werden sie immer ängstlicher und erzählen sich Geschichten am Ende noch, was sie im Leben eigentlich noch erreichen wollten. Und haben so, bitte erreich du das für mich. Und die, wo du am Anfang der Folge denkst, verdammte Schweine, am Ende denkst, oh nein, sie sind alle tot. Und das ist, finde ich, sind gute Antagonisten, die geschaffen werden, wenn du für jeden Empathie empfindest.
Ja, oder es gibt auch so ganz komische Leute, die halt, der eine redet nur rückwärts. So, also solche komischen Sachen, da muss man halt mit rechnen. Aber das macht es halt auch irgendwie dann auch interessant.
Und sie sind alle nach einem Tier designt. Also sie haben alle irgendwelche Tiertechniken, Senjutsu halt. Und der eine hat dann so einen Mantis-Hut und benutzt dann so eine Waffen, die aussehen, als wäre eine Mantis. Solche Geschichten. Das sind halt so viele kleine Details, die das Ganze schöner machen. Was ich allerdings, ich würde jetzt vielleicht mal ein bisschen mit ein paar Kritiksachen anfangen. Ah ne, vielleicht noch eine positive Sache. Ich finde, visuell haben sie sehr viel auch ausprobiert. Die Kombo in Folge 1 ist original eine Tekken-Kombo. So wie das ist eine Juggle-Kombo, wie man einen jongliert halt, wenn man einen in der Luft hält und nicht auf den Boden aufkommt und immer weiter prügelt. Da war dann auch so eine Ansicht so seitlich, dass es auch so ein bisschen aussah wie
ein Prügelspiel. Das war die Szene. Da habe ich erst gedacht, oh nee, machen sie es jetzt so, dass man nur die Schläge sieht, immer eine Faust und so. Da habe ich die ganze Zeit gehofft, dass man es danach nochmal in der Totalen sieht. Und das haben sie auch delivered. Das fand ich auch ziemlich nice.
Oder später in der Folge, um ein bisschen zur Bildsprache zu geben, kommt ein Antagonist, der Menschen abschlachtet im großen Stil. Und es wird immer geschnitten, wie die Person ein Blatt zertritt und dann Slash des Schwertes. Blatt zertritt, also um zu um zu symbolisieren, das Leben dieser Menschen ist für diesen Antagonisten wie Unkraut. Und das finde ich, da hat es noch viele so eine Sachen. Oder in einer Folge, das fand ich auch toll, da gibt es auf einmal, kommen sie irgendwo an und auf einmal ist es wie eine Visual Novel. Also diese Standbilder mit den Texttafeln unten, wie die sich unterhalten, die aber trotzdem synchronisiert sind. Und ich mag halt, dass die so mutig waren, gerade früher, 2010, so viel kleine Spielereien auszuprobieren. Obwohl sie schon sehr visuellen eigenen Stil haben, der eigentlich als Spielerei oder als Alleinstellungswert
mal reichen Wiedererkennungswert.
Haben sie trotzdem noch da einen draufgesetzt und immer wieder kleine Ideen reingehauen. Und das finde ich halt super cool. Was ich nicht so cool finde, sind teilweise die Kämpfe. Also die sehen super schön animiert aus, aber die Logik dahinter. Wir kommen später noch auf ein paar Sachen, wo die Kämpfe sehr logisch sind und wo man die, finde ich, sehr gut nachvollziehen kann. Hier war es aber häufig so, ich habe hier ein Beispiel, wo einer erklärt, ich habe seinen Stil jetzt verstanden. Ich habe seine Schwachstelle entdeckt.
Der Klassiker.
Und dann wird aber das nicht erklärt, was hast du verstanden? Was ist die Schwachstelle? Sondern er sagt das, rennt auf ihn zu und tötet ihn. Und ich saß dann so da, wäre schon interessant zu wissen, wie er das jetzt geschafft hat.
Ja, das ist unbefriedigend.
Das, und,
ja. Gerade wenn vorher noch so viel geredet wird und dann wird diese Info einem vorenthalten.
Ja, zwei Kämpfe sind mir sehr in Erinnerung geblieben. Es ist auch direkt, glaube ich, Folge 2 und 3. Vielleicht kann man da auch ein bisschen freier drüber reden, weil es eher am Anfang passiert. In der einen Folge gibt es einen Samurai, der eine Technik hat, die nur funktioniert in dem Raum, in dem er sitzt.
Ja, das ist auch geil. Also du denkst immer so, das sind jetzt 12 Bossgegner. Und dann ist es einfach ein Samurai in einem verlassenen Schloss, der einfach nur seinen kleinen 4 Wände verteidigt. Fand ich auch irgendwie, ist auch wieder sowas, was man absolut nicht erwartet hat, aber hat funktioniert.
Den fand ich noch sehr cool, aber hab ein bisschen hinterfragt, die Logik dahinter, hätte man den nicht anders noch besiegen können, als einfach genau in den Raum reinzustören. Und danach die Folge, da hatte ich sehr viele Fragen. Da hatte ich allgemein auch ein paar Anime-Fragen zu so Tropes. Und zwar geht es da um eine Ex-Banditin, die jetzt für kriminelle Kinder quasi eine Art Waisenhaus oder Kloster sozusagen in den Bergen geschaffen hat. Und jetzt wird's interessant. Ihre Technik basiert auf 1000 Schwertern, die sie irgendwo im Wald angebunden hat. Da habe ich mich gefragt, wie kompliziert ist es, wenn die mal in einen anderen Wald will? So, wie könnte sie das schaffen? Und das fand ich wirklich spannend. Darum habe ich erstmal gegoogelt, wie schwer ist ein Katana im Durchschnitt? Ein Katana wiegt 900 bis 1400 Gramm. Also schätzen wir mal vielleicht grob ein Kilo, jetzt damit zu verleichtern. 1000 Schwerter sind dementsprechend eine Tonne. Dann habe ich geguckt, welche Lastentiere da bis damals in Japan. Da gab es Pferde und Ochsen so. Dann habe ich geguckt, wie viel kann ein Ochse tragen oder an Gewicht mit sich führen. 5 bis 6 Tonnen. Ochse easy. Jetzt kommt's aber. Man sieht selten in Anime, dass jemand einen Ochsen mit dabei hat. So, was standardmäßig ist eigentlich immer ein Pferd. Und da kriegt sie nämlich jetzt ein Problem. Heutzutage ist das anders, aber damals konnte ein Pferd ungefähr das Dreifache seines Körpergewichts ziehen, das Doppelte bergauf. Ein Pferd wiegt ungefähr 400 Kilo. Das heißt, bergauf hätt's die Schwerter nicht allein bekommen. Das heißt, wenn sie diese Schwerter transportieren will, um ihre Technik mobil zu nutzen, braucht sie mindestens 2 Pferde permanent. Was für eine unpraktische Technik.
Naja, aber sie kann ja die Schwerter auf dem Schlachtfeld benutzen.
Ich weiß, aber vielleicht will sie auch mal eine Falle stellen, wie in der Folge, und dann muss sie 1000 Schwerter
tragen. Na, da hat sie aber ihre Handlanger noch gehabt. Dass es eine Falle im Wald ist, das habe ich noch abgenommen. Ich habe mich nur gefragt, was kann dieses Schwert eigentlich, weil am Ende hat sie es halt, sie führt es, aber es...
Das fragt man sich leider auch bei den Waffen.
Das habe ich wirklich nicht verstanden.
Es gibt auch so Schusswaffen später noch, wo man sich denkt, ist eigentlich das Besondere einfach nur, dass es eine Schusswaffe ist? Und wahrscheinlich ja.
Das könnte natürlich sein im Samurai-Zeitalter. Samurais hassen diesen Trick, Schusswaffen. Ja. Ja, und bei dem anderen, ich dachte vielleicht, dass das aus einem anderen Schwert rauskommt oder so, oder dass es halt stärker wird, aber es wurde auch halt wieder nicht erklärt, leider.
Ja, das ist halt, weil die Romans dann eher der Fokus ist als die Magie hinter den Schwertern. Es kommen auch noch sehr coole Schwerter, zum Beispiel ein Schwert ist eine so eine japanische Samurai-Puppe, wie man auch aus dieser Demon Slayer-Staffel kennt, wo er gegen diese Puppe trainiert. Da ist auch eins der Schwerter. Die ist ziemlich cool, die Folge, weil es halt sehr schön, die Puppe ist sehr schön designt. Wie sie sich bewegt, ist super nice. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Was ich aber noch ansprechen wollte, ein Trope, was mir aufgefallen ist in Anime, aber auch in realen Filmen und Serien, wo ich mich immer frage, wie das ist. Unser Hauptcharakter ist im Wald. Er dreht sich die ganze Zeit um sich rum, weil die Stimme des Antagonisten aus allen Richtungen kommt. Wie schaffen die das? Ich habe mich gefragt, hat das was mit Bauchrednerei zu tun?
Ja, das plus Bird Calls.
Oder, eine zweite Theorie war, rennen die ganz schnell im Kreis, bleiben immer ganz kurz stehen, hauen ihren One-Liner raus und rennen wieder ganz schnell, ganz leise weiter. Da habe ich drüber nachgedacht, wie die das immer machen.
Das ist schon ein gutes Jutsu.
Na, das weiß ich. Ist mir nur mal so aufgefallen, das wollte ich mal ansprechen, weil das gibt's echt oft in Anime, diese Stimme, die aus allen Richtungen im Wald kommt. So in Naruto könntest du es erklären, aber in den meisten anderen Anime wird es schwieriger. Was man halt, ja, was man vielleicht noch zum Anime sagen muss, du hast ihn ja leider nicht ganz geschafft, zu Ende zu gucken. Ich habe ihn zu Ende geguckt. Ja, also leider, er wird immer langatmiger, der Anime. Was am Anfang schade. Noch cool philosophisch ist, wird immer mehr pseudophilosophisch. Dass jeder Charakter nur noch alles anfängt zu hinterfragen. Sollte ich kämpfen? Sollte ich töten? Wer bin ich? Was bin ich? Für wen bin ich was? Und irgendwann denkt man sich, ey.
Die Balance muss schon stimmen, ja.
Ja, irgendwann philosophieren sie nur noch rum. Denn ist es irgendwann geht es auch gefühlt weniger immer mehr um die Hauptcharaktere und mehr um die Ninjas.
Okay.
Damit rechnet man auch nicht so. Und was ich aber sagen muss, ich habe mich durch die letzten Folgen echt ein bisschen durchgequält für den Podcast, damit ich die geguckt habe. Aber die letzte Folge habe ich nicht gerechnet. Also was da passiert ist, da dachte ich, krass.
Okay, na dann.
Also die letzte Folge.
Mir hat es bis jetzt auf jeden Fall gut gefallen. Ich werde es auch weiter gucken.
Man dachte die ganze Zeit, man weiß genau, in welche Richtung die Reise geht, so wenn man den Anime guckt. Und dann in der letzten Folge dachte man sich, scheiße, ich wusste nicht, in welche Richtung die Anime. Man muss auch sagen, manchmal ist der sehr brutal mit lauter Blutfontänen. Aber ist so ein bisschen märchenhaft überspitzt, würde ich sagen, dass ich es jetzt nicht
erschwert. Ja, und wie gesagt, die machen daraus dann meistens noch irgendwelche stilistischen Spielereien.
Ja, ich würde sagen, wer, für wen kann man es empfehlen, ist immer die Frage, die ich mir dann stelle. Ich würde sagen, für zwei Leute. Erstmal für Leute, die auch ein bisschen Romance vielleicht eine Veranlagung haben. Vielleicht auch was, was man mal gut mit der Freundin oder so zusammen gucken kann. Ein bisschen eine süße Story, die aber nicht zu sehr romanztriefend ist oder so, romantisch trieft. Und vor allem, weil ich das auch geguckt habe, To Your Eternity Fans. Wenn man das geguckt hat und einem das gefallen hat, das hat mich so krass erinnert, wie die Folgen und die Charaktere charakterisiert und aufgebaut werden, wie es süß ist, aber trotzdem manchmal sehr, sehr bitter und hart, weil es halt auch viele Leute sterben einfach und das nicht geschönigt, verschönigt wird. Ja, für die würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Und es ist halt, wie gesagt, ganz gut abgeschlossen. In 12 Folgen, jede Folge eine Waffe. Würde ich sagen, keine Empfehlung für jeden, aber kann man auf jeden Fall machen. Und vor allem, weil es visuell halt auch mal was anderes
ist. Genau, wenn man mal was Neues und anderes sehen will. Schon eine Empfehlung.
Ja, so. Dann würde ich jetzt mal, glaube ich, mit dir zum nächsten Anime kommen. Der nächste ist
Elusive Samurai.
Ja.
Genau. Der ist schon relativ neu. 2024 kam er raus. Hat bis jetzt 12 Folgen und die zweite Season ist schon angekündigt. Und das Ganze gibt es auf Crunchyroll. Und auch hier wieder das klassische Samurai-Setting, 14. Jahrhundert. Diesmal geht es darum, dass ein junger Thronerbe, Tokuyuki Hojo, ist der Prinz. Und seine einzig richtige Fähigkeit ist aber das Weglaufen. Das heißt, er ist in den Kampfunterrichtsstunden immer ein bisschen, ja, er versucht halt auch den Stunden zu entkommen und das ist dann schon was Training für ihn. Er versucht halt irgendwie nicht zu kämpfen, das liegt ihm einfach nicht und wegrennen, da blüht er auf. Was natürlich in der Zeit einer Samurai keine gute Eigenschaft ist. Und da er aber weiß, dass sein Vater eher so eine Puppenpolitische Figur ist, macht er sich da eigentlich auch nicht so viel Gedanken, dass er da irgendwie später auf dem Schlachtfeld landet, sondern dass er eher da in den Strukturen aufsteigt. Aber es kommt zu einem Hinterhalt und einer der engsten Vertrauten tötet die Familie, sodass er der einzige Überlebende ist. Und nun muss er gucken, wie er sich durchkämpft. Und in dem Moment läuft dann dem anderen Shinto-Priester gegenüber. Und er sagt, ich habe deine Zukunft gesehen, du wirst immer ein großer Herrscher werden. Und so beginnt dann die Grundstory.
Ja, das ist eigentlich so zusammengefasst. Man kann auch sagen, finde ich, dass dieser Hinterhalt, der kam sehr, 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 sehr überraschend.
Und ja, wie gesagt, das war einer der engsten Vertrauten und sogar der, ich glaube, fast sogar Onkel oder so.
Ja, ja, ich dachte in Folge 1, ich habe wirklich nicht damit gerechnet. Ich dachte, dass es, dieser Good Guy wird sterben. Ich dachte, er ist der Perfekte, ich bin der übelste Brudi von allen, darum werde ich umgebracht und Rache wird geschworen, um mich zu rächen. Aber nee, es lief dann doch ein bisschen anders und das fand ich dann auch, dadurch hat er mich direkt gehuckt, der Anime.
Ja, ich glaube, das ist aber bei uns auch so, weil es basiert schon auf geschichtlichen Überlieferungen die halt interpretiert wurden. Deshalb sind wir wahrscheinlich damit gar nicht bekannt und kennen die Story gar nicht. Wenn du in Japan das guckst, ist es wahrscheinlich ein bisschen anders, könnte ich mir vorstellen. Aber auf jeden Fall kam es auch für mich überraschend, auf jeden Fall.
Es wird ja sogar direkt am Anfang gesagt, dass dies nicht die Geschichte ist, die von den Gewinnern aus der japanischen Geschichte, die jeder kennt, sondern es ist die Geschichte von den Verlierern aus der japanischen Geschichte, die keiner kennt. Das ist vielleicht auch mal ein interessanter Ansatz, weil es gibt genug Geschichten über Musashi Miyamoto, ich hoffe, der Name war richtig, aber über die Verlierer von ihm und über den, oder jeder kennt den Goldgewinner bei Olympia, aber wer, was mit den Silbergewinnern? Und das ist so quasi die...
Da fragt keiner nach, ja.
Ja, das ist eigentlich das Thema von diesem Anime, was eigentlich eine ganz coole Grundidee ist.
Ja, ist eigentlich komplett eine Underdog-Story, weil die ganzen Hauptcharaktere, bis auf diesen Priester, auch noch Kinder sind. Ja. Also eigentlich hat man so eine Art, ja, so Peter Pan, so eine Gruppe eingesporener Kinder, muss ich irgendwie gegen Erwachsene auch behaupten.
Ich habe als Notiz Pokémon mit Vasallen.
Ja, so oder so. Das ist der RPG-Ansatz.
Ja, ich fange dich jetzt für mein Team.
Ja, das macht er wirklich.
Was aber gut und sinnvoll ist, und wahrscheinlich wäre es sogar in Wahrheit auch so, er hat erklärt, du musst halt Kinder als Vasallen nehmen, damit du mit wie Geschwister mit ihnen aufwächst und dich nie fürchten musst davor, dass sie dich verraten könnten. Und das finde ich auch einen ganz guten Ansatz. Dadurch ist auch begründet, warum ist dies mal Kinder sein müssen. Und oft ist das in Anime nicht so. Da sind es jetzt einfach Kinder, weil es Kinder sind. Aber es ist wirklich einen logischen Grund hat, finde ich irgendwie sehr schön. Und das muss man bei diesem Anime sagen. Egal, was hier passiert, sie haben sich Gedanken gemacht. Und es gibt immer einen Gedanken. Es ist immer, wirkt immer durchdacht und taktisch, habe ich mir aufgeschrieben. Das finde ich halt sehr schön. Gerade wenn wir vorher gesagt haben, dass die Kämpfe mir manchmal ein bisschen random vorkamen und nicht so richtig erklärt, warum er jetzt gewonnen hat, umso mehr wird es hier bei Elusive Samurai gemacht.
Genau, da gibt es dann auch, jetzt ohne zu viel vorwegzunehmen, auch Folgen, wo man halt einen Kampf auf engstem Raum ist, dann quasi eine ganze Folge. Und die taktieren da drin. Und später gibt es aber auch eine größere Schlacht, wo dann auch wirklich Formationen und so eingeblendet werden, wie man was hin und her taktiert. Ja. Und da unterhalten sich aber auch die Charaktere im Vorfeld drüber, wie man was macht und so. Und das hat halt alles so Hand und Fuß.
Ja, vor allem, wir haben ja auch gesagt, es sind ja auch die Hauptcharaktere alle Kinder eigentlich. Es gibt ja auch einen Grund, Kinder müssen sich ja auch irgendwie erwehren können gegen Erwachsene und dafür brauchen die halt einen Plan. So, es gibt viele Folgen, die erinnern so ein bisschen das traditionell japanische Kevin allein im Dorf.
Habe ich mir auch aufgeschrieben als Stichpunkt hier.
Ja.
1:1.
Wie die Kinder dann irgendwelche Fallen bauen, wenn irgendwelche Samurai-Überfall-Squads kommen und da denkt man sich halt, wenn man Naruto mag, ist wie so ein guter Shikamaru-Kampf manchmal, so fühlt sich das an.
Ja, auf jeden Fall.
Und was ich auch noch vorhin sagen wollte, dadurch, dass der Hauptcharakter so ein Meister im Wegrennen ist und liegt sehr viel Fokus in diesem Anime auf Animation von Bewegung. Ja. Also das Bild, die Kämpfe sind immer in Bewegung, ist immer Movement, ist immer eine gewisse Dynamik drin, wodurch, und sieht wirklich gut aus.
Ja, und nicht nur die Kämpfe oder so, sondern auch die Dialoge sind oft so mit irgendwelchen Spielereien inszeniert, dass dann plötzlich, wenn er erzählt, wie sich irgendwas verändert hat, sieht man dann riesen Hände, die die Umgebung so surrealistisch umformen und sowas alles. Und das alles fließt dann so über und ist dann irgendwann wieder in der normalen Szene angekommen. Und das machen die richtig oft.
Ja, da gibt es eine gute Szene. Ich habe ein so ein Bild, was ich interessant fand. Da habe ich geschrieben, die Leute wechseln ihren Anführer, ist metaphorisch dargestellt, wie bei Babys die Bauchnebel durchgeschnitten werden.
Ja, ich habe die Szene davor aufgeschrieben, wo er nämlich als erstes Mal introduced wird, das ist dieser Onkel, der den Verrat begangen hat. Und man weiß halt nicht genau, was er kann. Und der kommt in ein Dorf rein, dann wird er aufgehalten und dann sieht man, was er kann. Und wie sie es dargestellt haben, ist halt auch wieder übelst artsy gewesen. Dieser klassische Samurai-Move, irgendwo hört man so Glocken, dann fällt irgendwo ein Blatt, dann kommt so ein Holzschlag, Klick und dann Schnitt. Und gleichzeitig gehen aber die, es ist nicht so blutig, wie man denkt, sondern die Blutsachen, die gehen in Spinnenlinien über. Und dann ist plötzlich so ein florales, komplettes Wandgemälde, kannst du sagen. Und die Leute wissen gar nicht, was passiert ist. Und der Zuschauer hat es auch nicht richtig gesehen. Und das haben sie echt gut hinbekommen.
Ich finde es auch, ich finde es vor allem ganz witzig am Anfang, wie der Anime sieht ja verhältnismäßig süß aus, also rein vom Charakterdesign her und so. Und dann wie die Themen aber sind, also was da denn passiert und wie es passiert und so, ist alles andere als süß. Und das ist auch eine Dynamik, dessen sich bestimmt sehr bewusst sind und womit sie sehr viel spielen. Und ich glaube gerade, die zweite Staffel wird gerade irgendwann auch noch mal spannender. Umso mehr Vasallen er hat, umso mehr Möglichkeiten hat er zu agieren in der Welt. Die Vasallen sind auch teilweise sehr cool. Da gibt es zum Beispiel auch einen Ninja, gibt aber auch so einen klassischen Samurai quasi. Auch sehr nice Charaktere. Und was man, wir ganz vergessen haben anzusprechen, ist, dass es ja auch so leichte übernatürliche Elemente gibt.
Stimmt. Wird in der ersten Season aber eher angeteased, würde ich sagen.
Na, es wird halt erklärt. Die Erklärung fand ich auch toll. Da merkst du, sie haben sich wieder Gedanken gemacht. Und zwar sagen sie, sagt der Shinto-Priester, erklärt ihm irgendwann, das ist die letzte Epoche mit Magie quasi oder mit übernatürlichen Sachen, weil die Menschen sich nur noch auf das Sichtbare verlassen und ihren Glauben verlieren. Und wenn dadurch, dass sie nicht mehr daran glauben, dass sie magische Wesen und so sehen, verlieren sie die Fähigkeit, diese zu sehen. Und irgendwie, das ist irgendwie so schön, aber so traurig.
Ja, und das haben sie wiederum auf den Fundstücken basiert, wo drin stand, dass sie halt damals auch aufgeschrieben haben, wenn eine Dürre war oder schlechte Ernte, stand im Bericht irgendwie, Tengu-Dämon hat Ernte vernichtet und sowas.
Naja.
Und aus dieser historischen Begebenheit machen sie dann wieder diese Folge und das ist auch echt cool.
Ja, diese Yokais damals waren scheiße.
Naja, die Kappas auch.
Ja, ey, willst keinen Kappa im Garten haben, kriegst ihn wieder los. Ja, und was man vielleicht noch ansprechen muss, sie haben oft auch Anspielungen auf andere Anime. Zum Beispiel in einer Szene macht er eine Genki-Dama.
Aber das ist auch wieder erklärt, weil er hat ja hellseherische Fähigkeiten. Das heißt, er kriegt ab und zu mal so ein paar Ideen aus der Zukunft und macht dann deswegen dann diese Anspielungen so.
Ja. Und was man auch noch sagen muss, weil ich auch neben den Anspielungen toll als Element war immer, wenn die historische Sachen erklärt haben. Weil ganz oft passieren Sachen, kulturelle Sachen oder so, oder es gibt mal eine Hundejagd, da können wir auch gleich drauf kommen, noch auf die Szene, wo man Hilfe kriegt, dass es eingeordnet wird. Was passiert hier gerade? Warum passiert es gerade? Was ist dieser Titel? Was bedeutet das? Und so. Und ich fand das, im Kontext kann man das immer grob zusammenreimen, aber es mal so erklärt immer noch zu bekommen, finde ich eigentlich ganz schönes Element. Da fühlt man sich, nach Elusive Samurai hatte ich das Gefühl, ich bin schlauer jetzt.
Ja, schon.
So, und ein gutes Beispiel ist, sie machen im Anime, gibt es irgendwann eine Hundejagd. Da wird so mit stumpfen Pfeilen auf Hunde geschossen. Das gibt Punkte, je nachdem, wie viel du abschießt, glaube ich, und an welcher Körperstelle. Und ich bin ehrlich, ich habe schon als Negativpunkt hier Tierquälerei. Ich habe es immer noch in meinem Handy drin stehen. Aber genau in dem Moment, wo ich das aufschreibe, gibt es so eine Art Schnitt. Ein Charakter kommt im Bild und erklärt, ja, das ist nicht in Ordnung und Tierquälerei, wir wissen das, aber Leute, entspannt, das ist nur animiert und ist aufgrund der Zeit. Früher war das halt so. Und das finde ich sehr gut, da wissen sie, wissen genau, wie sie ankommen und spielen damit.
Genau, und das greifen sie sogar dann nochmal auf, um dann den einen Hund zu zeigen, der damit noch einen Gag macht, weil er getroffen werden will, damit er mehr Leckerlis kriegt.
Ja.
Der ist so ein geschmierter Hund.
Ja, und das finde ich halt, weiß nicht, da freue ich mich richtig auf die zweite Staffel, wenn sie diese Ideen so weiter durchziehen und einen immer wieder überraschen. Es ist ja auch die erste Staffel war ziemlich erfolgreich. Darum können wir auch vielleicht sogar hoffen, dass in der zweiten Staffel noch ein bisschen mehr Budget haben.
Ja, aber finde ich zu Recht. Auf jeden Fall freue ich mich auch auf die zweite Staffel.
Ja, die wurde ja auch schon angekündigt, meintest du vorhin.
Ja, die hat auf jeden Fall schon einen Eintrag auf meiner Anime-List.
Ja.
Gut. Müsste es auch echt mit dem Teufel also, zugehen, glaube ich.
Elusive Samurai gibt es ja auch bei Crunchyroll. Das kann man, ich glaube, einfach immer empfehlen. Was soll ich sagen?
Ja, ist leichtgängig.
Ja, ist leichtgängig.
Macht gute Laune, aber hat trotzdem ernste Themen.
Ja.
Und schafft da echt einen guten Spagat.
Hat Dramatik, Comedy, gute Kämpfe, schlaue Kämpfe vor allem.
Und sieht gut aus.
Ja, also macht durchweg Spaß. Höchstens das Einzige ist, der eine Priester ist so ein bisschen überpervers manchmal, aber es hält sich noch im Rahmen. Ist mir so nur so aufgefallen, das sollte nicht viel mehr werden.
Der Shinto-Priester. Achso, ja, ich weiß, was du meinst.
Der war manchmal ein bisschen drüber, aber der ist noch so anime-mäßig akzeptabel drüber, sage ich mal. Irgendwann zeigt mir jemand so eine Szene, das findest du akzeptabel.
Keine Ahnung, ich habe den Manga noch nicht gelesen.
Ja, nee, aber der kam mir aber noch okay vor. Das wollte ich nur noch sagen.
Ja, ich habe ihn auch eher so Richtung Mob Psycho Mentor gesehen. Bisschen andere Absichten.
Ja. Okay, wollen wir zum nächsten Anime kommen?
Ja, gerne, außer du hast noch was, aber nö, ich bin eigentlich durch. Genau. Der nächste Anime ist Afro Samurai. Ich glaube, den hat man auch schon öfter mal zumindest irgendwo einen kleinen Ausschnitt gesehen, einfach weil es noch was anderes ist, wenn Samuel Jackson als Samurai rumläuft. Und es gibt zwei Ableger, einmal eine kleine Serie, den gibt es auch als Film von 2007, wären dann 5x30 Minuten. Und damit würde ich auch anfangen, das ist halt das Erste, was lief. 2007 ist ja auch schon ein bisschen älter, Und falls ihr euch jetzt fragt, warum wir Samurai Champloo nicht mit in der Folge haben, das wollen wir auskoppeln, weil wir dann über den Regisseur nochmal separat reden wollen. Mhm. Ich glaube, das ist einfach das Beste. Da können wir das gesammelt dann mal an seinem Track-Record so ein bisschen abarbeiten.
Ja, ich wollte noch erwähnen, gibt es auch bei Crunchyroll Afro Samurai komplett.
Genau, beide Filme.
Da muss man die Altersbestätigung machen. Das habe ich das erste Mal gesehen bei Afro Samurai.
Ja. Ja, es ist auch blutig.
Ja, okay, sorry. Kannst du erstmal weitermachen.
Nö, im Grunde ist die Story relativ schnell erzählt. Es gibt zwei Kopfbänder, die 1 und die 2. Wenn du die 1 hast, dann bist du quasi so eine Art Gott, Kriegergott, und stehst über allen anderen. Und wenn du die 2 hast, kannst du ihn herausfordern. Das heißt, der, der die 2 hat, ist die ganze Zeit gejagt und muss sich die ganze Zeit verteidigen, bis er es irgendwann schafft, die 1 zu besiegen. Und innerhalb dieses Settings starten wir mit dem Afro-Samurai, der gegen einen, naja, Art Revolver-Helden kämpft. So ein bisschen aus wie so ein Bloodborne-Boss von der Optik. Und ich will gar nicht so viel spoilern, weil es sind nur 6 Folgen. Aber es passiert was und danach verfolgen wir quasi den Afro-Samurai, wie er das Nummer 2 Kopfband hat. Und wie er quasi damit groß wird.
Ja, also erstmal will ich zu Afro-Samurai sagen, ich finde es erstmal interessant, den nochmal gesehen zu haben, weil es so ein Test der Zeit für mich gewesen. Ich habe den damals geguckt, glaube ich 2009 oder 10. Auch eine ganz witzige Geschichte. Ich habe den damals, das war das erste Mal, ich irgendwas illegal runtergeladen habe. Und ich habe den,
ja, das kommt hin.
Ich habe den von Kino.to oder so, von irgendeiner Seite, auf die man verlinkt geführt wurde, runtergeladen. Ich habe immer Download gedrückt, aber immer stand da so Kosten pro Monat. Und auf einmal ging das erste Mal in meinem Leben dieser Download los. Und ich weiß noch, wie sehr ich Angst hatte, verhaftet zu werden. Also Afro Samurai hat mich zum Verbrecher gemacht, kann man so sagen.
Das gibt eine Anzeige.
Ja. Und was du schon gesagt hast, ich habe als nur mal mir geschrieben, Story in 3 Minuten erklärt und dann nur noch Coolness.
Ja. Er verschwendet halt keine Zeit. Es ist eher, wie komme ich zu einer Area zur nächsten? Und dann auf dem Weg passieren auch schon Kämpfe.
Es gibt ja auch ein PS2-Spiel, kam damals für ein Anime raus. Ich dachte,
echt, das wusste ich gar nicht.
Das ist verdammt passend, weil das fühlt sich an wie ein Videospiel. Du gehst von Boss zu Boss zu Boss.
Ja, auch die Optik ist so sehr grau und farbentsättigt.
Ja, die beiden Hauptcharaktere, der ist Afro-Samurai und sein bester Freund, der immer so Johnny-mäßig, ja, du bist der geilste Afro, immer mitzieht, sind auch beide synchronisiert im Englischen von Samuel L. Jackson. Ich glaube auch das einzige Mal, dass ich jemals ein Anime auf Englisch empfehlen werde zu gucken, ist vielleicht auch mal ganz interessant.
Ja, das lebt schon davon.
Ja, der ganze Hip-Hop-Slang.
Der ganze Slang und alles, ja, das muss man schon so haben.
Das kann man nicht anders gucken. Ich habe auch Style over Substance, ist für mich sehr wichtig, dass man das erwähnt.
Ja.
Das ist so der...
Das erwartet man auch, oder?
Ja, das ist auch das Konzept. Ich habe mir ein paar Stichpunkte gemacht dafür, die das ganz gut machen. In einer Szene gibt er seinem Kumpel die Kippe nicht weiter, er wirft ihn den in den Mund. Er benutzt sein Schwert wie von einem Lowrider als Rückspiegel, um nach hinten zu gucken. Ein Mönch holt einen Raketenwerfer raus, um auf ihn zu schießen. Das reicht noch nicht, weil der Raketenwerfer sieht aus wie ein Hai. Ein Charakter fängt an zu weinen, das ist noch nicht cool genug, er weint auf einmal Blut. Eine Assassinin soll ihn töten.
Das habe ich auch.
Eine Assassinin soll ihn töten. Er beglückt sie so sehr, dass sie den Plan fallen lässt, weil er so ein gut im Bett ist.
Und dabei läuft so G-Funk.
Ja. Und allgemein sein ganzes Design, er ist ganz dünn, komisch, diagonal steht er immer wie so eine Vogelscheuche in der Gegend. Und
wie so ein Wind.
Ja, und sein Afro weht dabei übelst im Wind. Ich finde, das sind nur so ein paar Stichpunkte, die ich mir gemacht habe, die ein bisschen erklären sollen, mit was für eine Art Anime man es zu tun hat.
Ja, oder er kommt in einen Saloon voller Thugs, die ihn töten wollen. Und er bestellt eine Limonade und hat so einen custom vergoldeten Strohhalm und trinkt das Ding aus.
Ja.
Solche Momente sind das.
Ja, es ist halt einfach pure Coolness. Man dachte die ganze Zeit, wie ist die Geschichte? Wie können wir es noch cooler machen? Und wie geht's noch cooler? Und das merkst du auch bei seinen Gegnern. Die will ich jetzt nicht alle spoilern. Aber vielleicht nur als 3, er kämpft gegen einen Mönch, einen Cyborg und einen Yokai.
Das ist schon mal eine stabile Liste.
Ja, und wenn man sowas schon hört, dann weiß man schon, es fühlt sich oft an wie so ein Musikvideo.
Ja, Musik ist auch von The RZA.
Naja, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Vom Wu-Tang Clan. Passt ja auch, weil das eh so ein asiaspiritueller Typ ist, wenn man mal ein bisschen in seine Mucke reingehört hat. Er hatte ja sogar auch, war selber ein Samurai. Er hat in Californication hat er Samurai Apocalypse gespielt.
Ah, stimmt. Da war was.
Darum dachte ich mir damals schon, das passt, dass er auch den Sound, er ist ja selber, hat selber einen Samurai gespielt.
Das ergibt Sinn.
Sagt auch, ich habe mal ein bisschen die Biografie gelesen. Ist jetzt ein sehr komisches Beispiel, weil ich sonst nicht so viel lese.
Aber die Biografie von RZA muss sein.
Ja, aber die muss sein. Der ist eh sehr auf diesem Asia-spirituellen Trip. Darum hatte er bestimmt auch Bock, diesen Soundtrack zu machen. Und ich finde den Soundtrack auch echt verdammt gut. Er passt die ganze Zeit, ja. Der Slang von Samuel Jackson passt, die überzeichneten Charaktere passen. Irgendwann kommt so eine böse Organisation, die unbedingt sein Kopftuch will, um dann die Nummer 1 zu erobern. Die haben alle richtig wie mit einem Stempel ihre Nummer auf die Stirn gedrückt, wer in welcher Reihenfolge der Stärkste ist, damit man auch nicht durcheinander kommt, wann der Endboss kommt. Das finde ich einfach super. Und vor allem, ich mag, was man auch noch sagen muss, was wir ein bisschen vergessen haben, ich finde den Vibe sehr trostlos, was so ein bisschen zum Leben der Nummer 2 passt.
Ich finde, das haben sie, also erst dachte ich auch so Style und alles, aber dann hat die Story noch am Ende ein bisschen zugelegt, fand ich, gerade wegen dieser Rache-Thematik und wieso das alles so passiert ist, wie er zu dem geworden ist, fand ich im ersten Film echt ganz gut.
Ja, ich finde halt vor allem, in der Serie fand ich das schon ganz gut, wie immer diese Flashbacks also, kamen.
Ich meine ja den ersten, okay. Die erste Serie jetzt.
Wie die Flashbacks immer kamen, wie er im Waisenhaus da trainiert wurde.
Genau, ja.
Wo man vielleicht, da kommt vielleicht auch noch ein Twist im Waisenhaus, was man so 10 Meilen gegen den Wind riecht. Den super Twist, aber es ist ganz cool.
Wenn man aufgepasst hat, dann weiß man es ja. Das finde ich okay.
Und ich denke mir halt so, das ist der perfekte Anime für Leute, die mal so einen Nachmittag Action wollen. So, das Fast and the Furious der Samurai-Anime.
Ja, ich hab's mir auch an einem Tag einfach gegönnt.
Ja, das geht einfach gut weg. Der Film, der wird noch mal storymäßig noch mehr Banane.
Warte, jetzt sind wir beim nächsten schon, ja.
Ich würde vielleicht,
weil ich fand den auch, den sollte man schon abtrennen.
Ja, ich würde auch, der Film, ich würde vielleicht mal kurz über den Film reden, dann kann man ja ein bisschen hin und her switchen. Kann ich ja kurz sagen, der kam 2 Jahre später raus, 2009, gibt es auch bei Crunchyroll, also kann man auch schön am Stück durchgucken.
Ist dann sogar die nächste Folge direkt vorgeschlagen.
Ja, das ist super. Da geht es darum, dass der Vater wiedergeboren wird aus seiner DNA, der OG Afro-Samurai.
Er heißt auch Afro-Samurai Resurrection und wir wissen ja alle, Filme, die so heißen, sind immer super gut.
Ja, und es gibt sogar eine Szene, wo sich ein Charakter selbstreferenziell lustig macht, wie stumpf die Story eigentlich ist, direkt am Anfang. Das ist jetzt so die Story, wow.
Ja, so. Vor allem, ohne uns jetzt zu verraten, aber es hat eigentlich auch keinen Sinn ergeben, was man am Ende vom ersten zu dem, also das ist irgendwie so ein, irgendwie eine Diskrepanz, fand ich.
Ja, das fand ich auch und vor allem, aber es geht direkt weiter. Also ich war ein großer Fan, da habe ich sehr laut gelacht. Wer ist der Schmied vom Afro-Samurai? Der jamaikanisch sprechende Rasta-Schmied. Ja.
Schon gut.
Das fand ich wirklich gut. Und allgemein muss man sagen, der Film, obwohl er nur 2 Jahre später war, sah visuell so viel besser aus.
Viel cleaner gezeichnet alles. Nicht so dunkel und ja, fast schon schummrig und farbeinsättig, sondern schön farbig alles, aber auch passend. Und halt, ja, ich würde ihn einfach als sehr sauber so bezeichnen.
Ja, zumal ich sagen muss, ich fand in der Originalserie, die 1-vs-1 Kämpfe waren da cool. Aber sobald mehr als ein Gegner war, wurde es oft sehr unübersichtlich und durcheinander. Und ich hatte teilweise Schwierigkeiten zu gucken, okay, wo ist jetzt wer? Das fand ich sogar leichter, als die Flashbacks mit ihm als Kind waren. Hm. Aber als Erwachsener fand ich es teilweise, gerade in der ersten Folge sogar, der erste Kampf, wo er gezeigt wird, guck mal, was er drauf hat, unser Main-Character. Da dachte ich mir, oh, so richtig gut habe ich das alles nicht erkannt. Und das ist halt im Film so viel besser. Da gibt's auch so einen Rave, habe ich geschrieben.
Ja.
Da gibt's so einen Rave im Film, der zeigt eigentlich perfekt den ganzen Vibe vom Anime. So. Dass es eigentlich so ein bisschen drüber, Hip-Hop-mäßig ist, ein bisschen darker, ein bisschen morbider, schwarzer Humor
auch. Ja, stellt euch so eine Pagode vor, die auf einem Fahrzeug ist, wie so ein Umzugswagen. Oben ist so ein DJ drauf, der so Gangster-Rap auflegt und upscratcht. Und unten laufen so Edo-Period-Leute rum. In so Kostümen machen so traditionelle Tänze dazu.
Haben auch so Glowsticks.
Ja, und das ist so der Vibe.
Ja. Und im Film, im Endeffekt, er hat Er hat das Kopftuch 1 jetzt verloren. Zu Beginn kann man mal sagen. Egal. Die Story,
er hat es jedenfalls nicht mehr.
Er hat es nicht mehr. Spoiler auch, vielleicht hat er es irgendwann mal. Aber er verliert es direkt und muss dann wieder eigentlich wieder von vorne anfangen. Erstmal, wo ist Kopftuch 2? Ich will wieder die 1 herausfordern.
Also auch der Plot wird einfach resurrected.
Ja, wo man aber auch sagen muss, er wird auch einfach ignoriert. Einfach irgendwer ja. greift jetzt die 1 an. Einfach völlig random. Und er sagt so, okay. So, keine Ahnung, wie das ablief. Aber ich muss sagen, mein Lieblingskampf war gegen die neue Nummer 2 im Film. Da gibt es so einen neuen Charakter, der im Film auftaucht und der ist super. Und ganz ehrlich, so richtig Story spoilern kannst du nicht. Eigentlich hat man nur Bock auf die coolen Sprüche, die coolen ja. witzigen Szenen. Und
das, wie gesagt, das meine ich mit der Erwartungshaltung. Ich habe da jetzt keine krasse Story erwartet. Und ich finde, gerade actiontechnisch liefert der zweite Film auch ab.
Ja, also wer Story erwartet, ist auf jeden Fall falsch. Wer einen coolen Hip-Hop-Vibe mit coolen Sprüchen und coolen Kämpfen erwartet, der kann das auf jeden Fall gucken. So. Ja.
Ich fand nur noch, das fand ich eben ganz lustig, im ersten Film hatte ich öfter mal das Gefühl, dass die Synchro einfach nicht synchron war mit den Lippen. Es klang eher so, als ob Samuel Jackson da eher sowas bekommen hat und nicht die Aufnahme dazu parallel gesehen hat. Das haben sie aber im zweiten Film komplett gefixt.
Das ist mir gar nicht aufgefallen.
Siehst du, Lucy würde halt auch dafür sprechen. Im ersten ja. könnte halt auch einfach sein, dass sie zu wenig Budget hatten für alles. Ja. Und dass dann ein paar Sachen auf der Strecke geblieben sind. Müssen wir nochmal checken.
Ja, ist eh interessant, mal eine englische Synchro zu hören. Das hat man ja auch, macht man auch nicht oft. Und insgesamt muss ich sagen, Test der Zeit auf jeden Fall bestanden. Wenn man halt,
ja.
gerade der Film auch, wenn man den jetzt 16 Jahre später guckt und der immer noch gut aussieht und immer noch gute Szenen hat, finde ich ganz gut. Finde ich auch mal interessant, das kann ja jeder mal machen, machen bestimmt auch einige, so ein Classic, von den man als Jugendlicher hatte oder früher, als man jünger war, nochmal zu rewatchen. Und ich bin ehrlich, oft geht das schief. Wirklich oft geht das schief und man denkt sich, ach du Scheiße, was habe ich denn hier jetzt geguckt? Aber bei Afro Samurai, vielleicht auch weil es so kurz ist, bereut man die Zeit, glaube ich, nie. Zumindest wenn man Katanas mag im Körper vom Gegner.
Ja, ja, das trifft es eigentlich ganz gut.
Und wo wir sind bei Katanas im Körper vom Gegner, da würde ich vielleicht direkt überleiten zu unserem letzten Anime. Mhm. Da muss man vielleicht, wir haben auch überlegt, ob man das vielleicht nochmal einfügt oder so. Ich mache es jetzt erstmal hier, falls wir es nicht machen. Blade of the Immortal wird unser letzter Anime sein für diese Folge. Er ist allerdings ein akzentuiert sehr brutaler Anime und nicht nur was körperliche Gewalt angeht, sondern auch was sexuelle Gewalt angeht. Und ich glaube, weil da manche Leute sehr schnell getriggert sind, auch vielleicht verständlicher oder weise, wollten wir es nur vorher mal sagen. Also wenn man da leicht beseitet ist oder sich sowas nicht anhören kann, Beschreibung von solchen Szenen, wo ich vielleicht auch nicht immer der Sensibelste bin, dann sollte man vielleicht jetzt ausmachen. Weil das wird jetzt teilweise ein bisschen hart, was wir hier rezitieren. Wir versuchen es natürlich nicht alles zu spoilern und zu rezitieren, aber vielleicht erwähnen wir mal was ein bisschen ungeschickt.
Ja, wir müssen halt auch auf ein paar Sachen eingehen und deshalb haben wir es auch ans Ende gesetzt, falls man jetzt keinen Bock drauf hat. Dann können wir das voll verstehen. Voll legitim. Nur, dass du Bescheid wisst.
Ja. Also ich würde vielleicht erstmal mit den Randdaten anfangen. Blade of the Immortal kam 2019 raus, zumindest die neuere Version, die wir gesehen haben. Es gibt auch eine alte Version von 2008, glaube ich, die hat 13 Folgen. Die neue hat jetzt 24 und ist, das ist auch mal interessant, ein Amazon Original. Weil Anime denkt man immer an, natürlich erst an Crunchyroll, aber dann auch an Netflix und Disney mittlerweile immer mehr, finde ich. Aber dass jetzt mal ein Amazon Original kommt, gibt bestimmt noch einige, die ich jetzt nicht auf dem Schirm habe, aber habe ich bis jetzt, glaube ich, noch nicht gesehen.
Bei Amazon habe ich immer eher das Gefühl, dass sie mehr so Cartoons, so Invincible in die Richtung gehen mit den Originals.
Ja, vielleicht sollten wir erstmal kurz auf die Story eingehen. Die Grundstory ist, es gibt, wo fängt man an? Wahrscheinlich hier. Es gibt erstmal Rin. Rin ist die Tochter eines Schwertkampf-Dojos. Und die lebt so ihr Leben vor sich hin, bis irgendwann eine andere Kampfschule kommt, die Ito Ryo wird sie genannt, die alle Kampfschulen in Japan vereinen möchte und jeder, der sich widersetzt, wird getötet. Natürlich, wie sich das gehört für den Sensei eines Dojos, sagt er, nichts ist, kämpf gegen mich und muss leider also muss sterben, aber er liegt, zieht leider den Kürzeren. Das wollte ich, glaube ich, sagen. Ja, das heißt, sie sieht, wie ihr Vater vor ihren Augen getötet wird. Daraufhin sagt der Oberbösewicht, dessen Name Kagehisa Anotsu ist, macht mit der Mutter, was ihr wollt, aber das Mädchen fasst ihr nicht an. Die ist noch unschuldig. So, und jetzt geht's nämlich los. Was die nämlich dann mit der Mutter machen, kann man sich denken, das müssen wir jetzt nicht aus... Aber stellt euch vor, das alte Japan, und da ist eine Frau auf einmal für ein paar Kriminelle und Mörder zur Verfügung.
Ja, zumal man auch in dem Setting, das hat man auch in den späteren und in den anderen Serien ja auch gesehen, dass ein Menschenleben einfach viel, viel weniger wert ist. Und dementsprechend gehen die da auch keinerlei zimperlich ran.
Ja, und ich glaube, er... Also, das ist jetzt in diesem Anime für mich besonders aufgefallen, das kann man auch mal gleich sagen, dass so sexuelle Übergriffe und Sexszenen, und Sex ist schon fast zu viel gesagt, ist eigentlich immer ein Übergriff in jeder Szene, die waren wahrscheinlich, ist der historisch akkurater als die meisten anderen Anime, die das alles ein bisschen beschönigen. Ich glaube nämlich, das ist eine deutlich realistischere Darstellung, auch wenn es sehr hart ist und sehr schlimm ist, wie es damals wirklich war. Und das ist vielleicht auch was Positives, zumindest wenn man es ab kann und es einordnen kann, finde ich, gibt das dem Ganzen noch so einen dreckigen Vibe.
Ja, man hat auf jeden Fall nicht mehr das Gefühl, dass es, weiß nicht, irgendwas für Young Adult ist oder so, sondern es ist schon auf jeden Fall R-Rating verdient.
Ja. Ich wollte noch vielleicht den Plot noch ganz kurz abschließen. Wie gesagt, Rin sieht halt, wie Kagehisa Anotsu und die Itorio ihren Vater töten und ihre Mutter missbrauchen. Daraufhin geht sie zum Grab ihrer Eltern und schwört Rache. So, und wie kann eine Samurai-Geschichte besser losgehen, als wenn Rache geschworen wird? Nachdem sie Rache geschworen hat, trifft sie so eine alte Oma. Ich habe im Wiki gefunden, sie wird irgendwie als Nonne betitelt. Mir kam sie eher vor wie so eine alte Kräuterhexe.
Ja, ich glaube, sie haben schon irgendwie sowas Heiliges angedichtet. Das stimmt schon, ja.
Und die sagt, geh doch mal zu diesem Manji, da ist so ein Samurai, der wird der 100-Mann-Mörder genannt, der wird dir vielleicht helfen. So, und das macht sie dann. Und den bittet sie dann um Hilfe, um die Itorio auszulöschen und ihre Eltern zu rächen. Und er erklärt relativ früh, dass sie so aussieht wie seine Schwester und deswegen hilft er ihr. Anime-Logik, aber es funktioniert. Und ich habe mal ein bisschen recherchiert, das kann man ganz, fand ich ganz interessant, wie das denn im Manga war. Weil der Anime, erstmal muss ich sagen, ich verstehe null, wie der alte Anime von 2008 das in 13 Folgen gepackt haben
soll. Das habe ich mich auch gefragt.
Weil selbst,
keine Ahnung,
nachdem ich ein bisschen recherchiert habe, habe ich gemerkt, dass selbst in den 24 Folgen viel geschnitten war. Zum Beispiel, wie dieser Manji, muss man dazu sagen, ist unsterblich. Der wurde verflucht und da, wie soll ich sagen, wenn ihm ein Körperteil, selbst wenn es abgehackt wird, setzt du es ihm wieder ran und es wächst nach. Und wie dieser Fluch funktioniert, hat mich einfach interessiert. Und im Manga ist seine Backstory wohl so, dass er hat dann gegen seinen Fürst rebelliert, weil er Zivilisten töten sollte. Hat er seine Verfolger erschlagen, nachdem er rebelliert hat, darunter seinen Schwager. Zufälligerweise, die Zufälle hören nicht auf, stand seine Schwester daneben, sieht, wie ihren Mann tötet, wird verrückt und stirbt an Geisteskrankheit.
Wie bei Star Wars, oder?
Ja.
Okay.
Dann hat sie, wollte er sich rächen, hat da alle erschlagen, diese 100 Mann, und hat dafür einen Deal mit dieser Hexe quasi, oder dieser Nonne ist er eingegangen, und der ist, den hört man nicht, er muss 1000 böse Menschen töten, dann kriegt er seine Sterblichkeit wieder. Es wird im Anime nicht einmal angesprochen.
Na, doch, ich glaube einmal schon.
Echt?
Aber es ist sehr spät, ich glaube im letzten Drittel.
Das ist auf jeden Fall interessant, auch warum er eine Grundmotivation vielleicht hat, überhaupt loszugehen. Weil er denkt, na gut, die braucht Hilfe. Ja, ich habe hier eh noch, weiß nicht, 850 Leute, die ich killen muss. Ich komme mal mit. Kriege ich die Zahl ein bisschen runter. So kam mir das vor. Finde ich aber, hilft dieses Wissen zu verstehen, warum er sich so schnell darauf einlässt. Ja, hätten
sie früher erwähnen sollen, finde ich auch.
Ja, dass er die Devise hat, ich muss böse Leute töten. Ja, das ist jetzt eigentlich die Grundstory. Und jetzt gehen die los und verfolgen die Itorio. Dazu kann man vielleicht erstmal zu Itorio, dieser bösen Kampfschule, was sagen. Das Motto der Kampfschule ist zu gewinnen, unabhängig von Form, Situation oder Art zu töten.
Also Street Fight.
Ja, also ich verstecke mich im Busch und kill dich aus dem Hinterhalt, ist egal, da werden nicht mit Katanas trainiert, nicht irgendwelche Attacken, die seit Jahrtausenden in Dojos trainiert werden. Jeder macht so, wie er Bock hat, Hauptsache er gewinnt.
Genau, das Recht des Stärkeren quasi.
Ja, klingt ein bisschen dünn für eine Grundphilosophie, aber es funktioniert, wenn man den Anime guckt. Dadurch hat er nämlich eine sehr bunte Organisation, was natürlich für so ein Anime auch cool ist. Er hat verschiedenste Waffenführer. Er hat dann auch noch zum Beispiel verschiedenste Herkünfte. Zum Beispiel hat er einen der Ainu, der japanischen Ureinwohner, hat er auch im Team, der auch gesagt hat, vorher hat sich keiner für ihn interessiert, aber jetzt hat er einen Sinn im Leben. Der sammelt so ein bisschen die Verbrecher und Gesetzlosen und die am Rand der Gesellschaft stehen, so kam einem das vor. Hauptsache, wir sind stark.
Genau, Hauptsache, die Schwertkunst kann sich dadurch weiterentwickeln.
Ja, und was er sich halt wünscht, ist halt, dass seine Kampfkunst die einzige in Japan wird. Und dass er dann vielleicht auch für die Regierung arbeiten darf und so weiter. Und ab jetzt wird es langsam schwierig, weil ich glaube, jetzt müssen wir ein bisschen spoilern langsam.
Ja, ich denke auch.
Weil
wir sind jetzt so im ersten, weiß nicht, Viertel ist vielleicht schon zu viel gesagt, aber das ist so die Grundprämisse. Ja. Und jetzt kommen halt auch verschiedene Parteien, die untereinander irgendwie agieren. Das ist halt schon Spoiler-Territorium.
Ja, und quasi kleine Mini-Arcs innerhalb der 24 Folgen. Wie soll ich sagen, der Anime bietet sehr viel und da wollen wir uns jetzt halt gerne ein bisschen genauer drüber unterhalten. Darum, wenn ihr den noch gucken wollt, ich kann schon mal vielleicht vorweg sagen, macht es. Wenn euch so eine Szene nicht triggern, guckt diesen Anime.
Ja, und andersrum, wenn euch die Anime-Szene bei Kill Bill vielleicht schon zu viel war, dann nicht.
Ja, aber wirklich, ich muss sagen, für mich subjektiv, seitdem wir diesen Podcast gestartet haben, ist das der Anime, den ich am meisten genossen habe. Und wo, vielleicht kennt ihr das, man hat so noch zwei Folgen, die man gucken muss, werden einem angezeigt und man ist schon sad vorher. Und dann guckt man den Anime zu Ende und guckt so traurig aus dem Fenster und denkt sich, was ist jetzt mein Lebensinhalt?
Ja, gute Staffelfinals, die machen's.
Ja, darum, ich will schon mal, bevor wir jetzt genauer auf einiges eingehen, sagen, guckt den auf jeden Fall, wenn ihr es könnt. Und ja, vielleicht hat man auch ein Prime-Abo, was man nie nutzt, das kann man auf jeden Fall mal nutzen. So. Und jetzt, wo wir das beiseite gegeben haben, möchte ich mal auf einiges eingehen, was diesen Anime aus meiner Sicht auch so besonders macht.
Willst du jetzt die Story weiterverfolgen oder also punktuell was rausnehmen?
Ich möchte punktuell so ein bisschen mit der Story aber was rausnehmen. Ich kann ja mal ein Beispiel nennen, was mir aufgefallen ist. Relativ am Anfang möchte sie suchen halt denn die Mörder ihres Vaters. Nach und nach, so Word of the Streets, fragen die rum, hast du von dem gehört? Und ein paar hat sie auch erkannt oder kannte die. Suchen die einen sehr schmierigen Typen, der sehr stark auch an der Misshandlung der Mutter beteiligt war.
Und der sie, mit den Masken, ne?
Ja, genau. Hm. Und den möchte sie dann umbringen und sieht aber, scheiße, der hat jetzt ein Kind, der hat sein Leben geändert, der will eigentlich nur ein guter Vater sein. Und dann möchte sie ihn nicht mehr umbringen. Dann kommen aber Umstände, darauf möchte ich nicht genauer drauf eingehen, dass der Vater dennoch stirbt und obwohl es nicht sie war, der Junge denkt, dass unser Hauptcharakter es war. Und zwar Rin. So, und jetzt, das bringt nämlich die spannende Dynamik. Der Junge empfindet nämlich für Rin dadurch, durch diesen unglücklichen Zufall, das Gleiche wie sie für den Obermufti. Und es ist eine Spiegelung. Genauso wie sie ihn dann in Szenen nicht töten will und ihm eher helfen will und Guidance geben will, trifft sie in der Serie immer wieder den Obermufti und er ist nie scheiße zu ihr. Er sagt er immer so, ja, ich verstehe voll, dass du mich töten willst. So, ich habe halt deinen Vater gekillt. Ich würde mich auch töten wollen. Ey, werd ein bisschen stärker, komm und dann kannst du mich töten.
Naja, und es hat mich auch, weil ich das Beispiel eben schon genannt habe, an Kill Bill auch so erinnert. Stimmt. Weil das ja genauso passiert mit dem Kind.
Genau, aber ich mochte es, wie man sehr schnell gemerkt hat, dass die Dynamik von ihr zu diesem kleinen Jungen genauso ist wie vom Obermufti zu ihr.
Ja, und er sagt es später auch nochmal, er taucht nochmal auf und die haben nochmal, natürlich treffen die sich nochmal irgendwie. Und da meint er auch, ja, wie soll ich das denn überhaupt einordnen? Weil ich habe ja nur meinen Punkt gesehen.
Ja.
Und auch zu dem Manji und noch einem anderen Charakter, er hat ja nur seine Perspektive. Und wenn man aus seiner Sicht das sieht, ist das ein ganz anderes Konstrukt, was da aufgebaut wurde. Und deshalb hat er dann halt so einen Konflikt mit ihr.
Das ist eigentlich auch eine schöne Bildsprache, wie so Missverständnisse zu so Blut und Hass führen kann. Es wird auch immer wieder in dem Anime der Kreislauf des Hasses angesprochen.
Genau, und sie wollte es ja sogar beenden, ja. Hat dann so getan, als ob Manji gestorben ist.
Ja.
Er ist natürlich unsterblich, sie haben nur eine Hand dahingelegt und das kommt ja später auch raus. Das heißt, diese Lüge, um ihn zu schützen, wird dann nochmal gegen sie quasi nochmal ein bisschen Feuer ins Holz bringen.
Ja, und das mag ich, da merkst du halt, das, was andere Anime pseudophilosophisch machen wollen, ist hier real philosophisch. Das ist der diepe Shit. Das hier ist das, woraus Legenden gemacht sind. Das ist Pathos. Da sitzen der Bösewicht, du hast den nicht. Ich hatte so Itachi-Vibes teilweise.
Er sieht auch aus wie Itachi, finde ich.
Ja, aber er hat auch diesen Vibe, ja.
Ja, dieses Auftreten, ja.
Ja, ey, ich bin der krasseste, aber du kannst mich jederzeit herausfordern und töten, so. Ich bin Ehrenmann.
Ja, genau, er macht das halt, ja, auf seine verdrehte Weise trotzdem eher für die Schwertkunst am Ende.
Ja, und es gibt ja auch einen Grund, warum er ganz am Anfang gesagt hat, dass man sie in Ruhe lassen soll, weil sie ein Kind ist. Weil er ist halt nicht, wie die meisten in seiner Organisation sind so gnadenlose Killer. Oder viele, nicht alle. Mhm. Aber er halt nicht. Und das ist so eine Szene, das wird immer wieder im Anime deutlich. Und das machen ja gute Antagonisten aus. Du kannst sie auch nachvollziehen. Irgendwann wird auch erklärt, warum er ihren Vater gerade erschlagen wollte. Und man denkt sich, hätte ich vielleicht auch gemacht. Ist relatable, so im alten Japan.
Ich finde das eh interessant, wie die Serie das schafft, dass man auch indem sie noch andere Charaktere einführt, dann plötzlich für die Itorio so ein bisschen was übrig hat.
Ja.
Das ist schon, das stellt alles irgendwie ein bisschen in Frage. Und weil, man muss auch sagen, so bis Folge 12 ist so ein Arc und danach noch mal so 12. Für mich auf jeden Fall. Und
Ich glaube, offiziell ist es in 3 Arcs eingeteilt.
Ah, okay.
Und zwar, am Anfang sind die zusammen unterwegs, dann sind sie eine Weile jeder für sich unterwegs und dann treffen sie sich noch mal.
Okay, ja.
Das war auch sein. Das war so, hätte ich auch nicht erkannt, genau. Ich
hab's eher mit diesem einen Handlungsplot halt gesehen.
Ich hab's nur auch gelesen, weil ich für Manga recherchiert habe.
Okay, na gut, dann ergibt's natürlich Sinn.
Ja, und das finde ich auch ganz gut, wie sie diesen, die anfangs Bösen immer menschlicher gestalten und man immer mehr nachvollziehen kann. Denn irgendwann kommt eine andere Organisation auf die Beine zu, auf Rin und Manji, und zwar die Mugai Ryu, wo man erstmal nicht weiß, wer ist bei denen der Chef, warum kommen die? Und die sagen, ey, wir wollen auch die Itorio zerschlagen, so wie ihr. Macht doch bei uns mit. Und jetzt muss ich auf den einen Charakter von dieser Organisation eingehen, der meiner Meinung nach einer der besten Anime-Bösewichte ist, den es jemals gab. Also für mich. Und sein Name ist...
Man kann ihn einfach nur hassen.
Ja, sein Name ist Shira. Und zwar ist er ein Auftragskiller, der quasi für... Ich sag mal jetzt nicht für wen, aber er soll halt mit der Mugai Ryu... Da sind auch andere Mitglieder, zum Beispiel so eine Blonde, die so ein bisschen mistressenmäßig ist, so die mit ihren Reizen spielt. Und noch ein, der ist immer unterwegs. Immer wenn irgendeiner da Probleme hat, sagen die, der ist gerade woanders.
Stimmt schon, ja.
Der kämpft mit so einer coolen Kette, mit so einem Sichelmond quasi, der sich um deinen Hals schließt und dich so enthaupten
kann. Ja, wie ein Kusarigama, aber mit so einer Handschellen-Guillotine drin.
Ja, das sind die Charaktere. Shira, muss man sagen, er erzählt irgendwann auch im Anime, seitdem er ein Kind ist, war er Auftragskiller. Er wurde ausgenutzt als Kind für Morde und wollte, weil das Klassische, aber er wollte immer nur was spüren. Und wir müssen mal ein bisschen drauf eingehen. Ich habe ihn beschrieben, jetzt entschuldigt meine Wortwahl, aber als den miesen Overrapist. So, sein Charaktertrait ist, ich töte Männer und vergewaltige Frauen und das ist mein Leben.
Wie er schon eingeführt wird mit dem Hund. Weißt du es noch?
Nee, ich kann mich an die Hundeszene nicht
erinnern. Also, die arbeiten dann da mit denen zusammen. Und dann,
ach, stimmt.
Dann sitzt er drin mit diesem Shira halt beim Essen. Und er sagt so, ja, hier, lecker Wildschwein und so.
Ja.
Und am Anfang hat man aber schon einen Hund in der einen Szene gesehen. So.
Ja, der um den
und dann wisst ihr halt kümmert. Irgendwie Bescheid.
Ja, dann wisst ihr, was sie da wirklich gegessen haben.
Und dann dachte ich mir so, okay, bei Dio, der hat eine ähnliche Szene aus JoJo's Bizarre Adventure. Aber das ist eher so ein Bösewicht, da streckt man die Faust in die Luft und verflucht seinen Namen. Weil es halt so melodramatisch passt, aber hier, diesen Typen hasst man einfach nur.
Ja, zumal er zu dem Zeitpunkt auch noch ihr Verbündeter war. Das heißt, sie wollte jetzt keinen Stress innerhalb der Fraktion quasi anfangen. Und ich dachte auch, was passiert jetzt? In jedem anderen Anime wäre jetzt ein Kampf ausgebrochen und die hätten auf Leben und Tod gekämpft, irgendwie noch Manji wäre gekommen, aber nicht hier. Hier geht die Story einfach weiter und die mit einem unangenehmen Bauchgefühl sind die einfach weiter mit She-Ra unterwegs in den Szenen. Und irgendwann, das kann man ja schon mal verraten, fängt er richtig an Stress mit, weil er eine Prostituierte auf brutalste Weise missbraucht und tötet.
Sie werden in den Hinterhalt gelockt und sie war einfach so ein Auftrag. Also, ja. Ja, die wurde bezahlt dafür, die dahin zu locken.
Und natürlich Anime-Logik, das war das Love Interest von einem der Hauptakteure der Itorio, also der anderen Organisation. Und dann kämpfen die miteinander. Und was bei She-Ra so besonders ist, ich habe mir als Notiz aufgeschrieben, der ist erstmal nicht leicht tot zu kriegen. Das,
guck mal, ja,
ich will nicht genau drauf.
Sag ich gleich nochmal was dazu.
Ich will nicht genau drauf aufgehen, aber oft verliert er mal einen Kampf, sagen wir mal. Man denkt, er könnte tot sein, aber jedes Mal, wenn er wiederkommt, man lernt seinen Charakter auch über die Serie immer mehr kennen und immer mehr kennen. Jedes Mal sieht er mehr aus wie sein Inneres, habe ich mir notiert. Ja. Er wird immer mehr in der Serie quasi zu einem Monster durch irgendwelche Verletzungen, Deformationen aus Kämpfen und so. Und jedes Mal sieht er mehr aus wie das, was er im Innersten ist, wie ein richtig brutales Monster. Und er hat auch sein Charakter-Arc wird auch sehr ironisch abgeschlossen, wenn man bedenkt, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, dass er immer kritisiert hat, dass er nur noch was fühlen wollte. Und da, wenn unter der Bedingung, dass das sein größter Wunsch war im Leben, ist das, wie seine Geschichte abgeschlossen wird, sehr ironisch und philosophisch, würde ich sagen. Dass er einfach nur was fühlen wollte. Ja, ich weiß nicht, ob du noch ein paar Gedanken zu She-Ra hast. Ich fand ihn einfach sehr krass.
Ja, in jedem Kampf denkt man sich, egal wegen wen er kämpft, man ist immer für den anderen.
Ja, egal wie sehr man...
egal wer da ist.
Ja, und man hasst auch teilweise seine Gegner von She-Ra. Safe. Aber in dem Moment, wo er gegen She-Ra denkt, dann der Feind meines Feindes ist mein Freund.
Gib dem.
Niemals hat man so gefühlt. Und ja, also das ist echt, man redet immer von Madara, von Aizen, von sonst was für Bösewichten.
Ist ein anderer Ansatz.
Ja, aber das ist ein Bösewicht, den man fühlt real. Und das ist wirklich ein mieser Motherfucker.
Ja. Ich finde, ein paar Mal haben es aber auch ein bisschen so, hat er auch Plot-Armor, finde ich. Und er kriegt ja natürlich auch noch so ein bisschen was dazu an seinen Techniken. Sie haben es schon ein bisschen länger gezogen. Also vielleicht ein, zwei Mal weniger auftreten lassen und dafür dann nicht so oft retten lassen. Aber das finde ich eh so ein kleines Ding. Sie treffen sich echt oft random irgendwo. Aber es kann auch sein, dass es im Manga irgendwie erklärt ist und dann das nicht in die Serie geschafft hat.
Ja.
So ein kleines Gefühl hatte ich dann noch.
Ja, ich glaube halt, dass es vielleicht... Er ist ja halt auch ein Auftragskiller gewesen. Ich würde vermuten, so interpretiert, er weiß schon, wie man Leute findet in Japan.
Ja, okay, ja. Er hat mich aber auch an Sekiro stark erinnert, weil da gibt es so einen Trainingsdummy, der so fast genauso aussieht und eigentlich auch dieselben Fähigkeiten hat. Und allgemein viele Sachen hier, auch das mit diesen Würmern, ist auch in Sekiro wiederzufinden. Also kann gut sein. Entweder ist das so ein Standardding in der japanischen Folklore, so eine Sterblichkeitswürmer, oder ist es...
Ich glaube, das ist so ein Ding, also man muss nur sagen, das haben wir vorhin, glaube ich, vergessen zu erwähnen, dass Würmer im Körper wohnen, die einen Manji unsterblich machen und ihm auch die Körperteile wieder ran sippen, quasi wie so ein Reißverschluss, könnte man sagen. Oder wie, als würden die Würmer ihm das vernähen wieder. Young Kingdom, dieser Zombie-Serie auf Netflix, waren es doch auch irgendwelche Würmer.
Ja, dann wird das so ein Ding sein.
Das ist, glaube ich, ein Ding in einer asiatischen Kultur, dass es anscheinend irgendwelche Unsterblichkeitswürmern gibt. Oder vielleicht Legenden nur darüber. So, was ich auch noch, wo wir bei diesen Würmern sind. Mhm. Wenn man sich denkt, was ist das nur für eine komische Pseudowissenschaft? Es gibt ein richtiges Arc, das kann man schon mal sagen, wo Manji gefangen genommen wird und von dem mittelalterlichen Pseudowissenschaftler untersucht wird, wie diese Unsterblichkeit funktioniert.
Ist auch interessant. Der Doktor sagt, japanische Medizin ist Humbug. Ich gehe jetzt nach Europa, in Holland, glaube ich, und will halt da richtige Medizin studieren. Das heißt, er denkt sogar schon, er ist ein Quacksalber, aber wir als Zuschauer wissen natürlich, er ist es halt trotzdem immer noch irgendwie.
Ja, ja.
Und so einen Typen lassen sie dann ran, weil man kennt es ja auch, keine Ahnung, bei X-Men ist es ja auch so, wenn du unverwundbar bist und du kommst irgendwie in ein Labor, dann ist das kein gutes Leben. Das
wäre auch bestimmt in Wirklichkeit so. Wenn ich jetzt
wohl Bacano ist das auch übrigens
Thema. Also, da kommt immer wer und will dich sezieren.
Und das ist jetzt halt der Arc. Und, weiß nicht, willst du das mal? Weil ich fand eine Sache ziemlich interessant, was sie gemacht haben.
Ich habe einen großen Stichpunkt mir aufgeschrieben, und zwar, dass dieser Wissenschaftler-Arc sehr lange ging und sehr ruhig war und einem sehr zermürbend vorkam, was, glaube ich, aber auch Mittel zum Zweck war, um die Situation, in der er sich in dieser endlosen Folter befindet, quasi darzustellen.
Ja, man liest das dann auch durch so die Tagesbucheinträge.
Ja.
Tag so und so und so und so. Aber was ich interessant fand ist, weil sonst sieht man ja immer den Häftling, den sieht man ja auch. Aber das Hauptaugenmerk ist eigentlich auf dem Doktor. Was macht das Ganze mit dem Doktor?
Ja.
Und den Leuten, die das überhaupt ausführen, so. Also was macht das mit einem Henker oder mit, in dem Fall, so einem Scientist? Und da verwenden sie viel Energie und auch, ich würde sagen, ist fast teilweise schon so ein bisschen horrorlastig, ja, weil das dann so ein bisschen surreal wird, so wie es psychisch dargestellt wird. Und das hat auf jeden Fall auch wieder gut gehittet.
Ja, da rechnet man auch nicht mit. Man denkt irgendwie, das ist jetzt eine Folge, dann kommt der frei und auf einmal geht das irgendwie 3-4 Folgen lang, wie an ihm übelste Experimente.
Ja.
Und er so Frankenstein-mäßig anfängt, Körperteile von Leuten aneinander und auseinander zu nähen. Also das ist wirklich, das kam aus dem Nichts. Zumal ich auch sagen muss, das habe ich am Anfang nicht erwähnt, wir wollen irgendwann mal ein Special zu Realverfilmungen von Anime machen. Es gibt eine Realverfilmung von Blade of the Immortal, die unfassbar gut ist und sie hat quasi den kompletten Anime beinhaltet, außer die Szene mit dem Wissenschaftler. Das heißt,
ja,
für mich,
kann ich schon irgendwie verstehen, ja.
Für mich war es nochmal doppelt krass, die zu sehen, weil ich auch mit allem gerechnet habe, so grob, außer mit den Wissenschaftlern. Das kam aus dem Nichts für mich.
Bei Naruto haben sie auch Orochimarus Labor zensiert.
Ja, das stimmt, aber ich weiß nicht, ich habe auch ein Faible für verrückte Wissenschaftler, darum haben mir die Folgen, glaube ich, auch gut gefallen. Auch weil er wirklich immer fucking verrückter wurde und irgendwann so.
Ich sag nur Fischotter.
Ja, Fischotter ist wirklich gut. Vor allem, ich finde auch unsere Scheiße, Zitate Mann. Gut. Bei Science Fiction war es, niemand weint über einen blutenden Fisch und jetzt ist unser Zitat Fischotter. Aber solange es aus dem Meer kommt, verstehen die Leute die Zitate, zumindest in Japan. Ja, welche Folge ich auch noch ansprechen wollte, so die ich herausheben wollte, weil ich die so toll fand, war eine Folge, wo sie allein unterwegs ist und sie möchte eine japanische Grenze ohne.
Habe ich mir auch hier aufgeschrieben.
Möchte sie überqueren und dann ist sie in einem Verhör quasi.
Ja, wir haben jetzt immer darüber geredet, was kann quasi der Leibwächter, aber sie agiert ja auch.
Ja.
Und das nicht wenig. Und dann kannst du ja weitermachen.
Ja, sie möchte halt irgendwann, als sie sich aufgetrennt haben, storymäßig, eine Grenze passieren und dann sucht sie erstmal die ganze Folge eine Möglichkeit, wie sie das macht und hat eigentlich einen todsicheren Plan, der auch ganz gut funktioniert, aber trotzdem, weil das halt ein erfahrener Mann ist, derjenige an der Grenze, stellt er ihr Fragen und eieiei, damit habe ich nicht gerechnet. Also erstmal, so stelle ich mir so ein Stasi-Verhör
vor. Das war auf einmal richtig so richtig. Einfach eine übelste Verhör-Thriller-Situation.
Ja, und man hat sich selber so unter Druck gesetzt.
Die ganze Zeit. Und noch eine Frage. Und dann so ein Columbo-Move beim Rausgehen. Ach, aber eine Frage hätte ich dann noch.
Ja, und vorher die ganze Zeit, und auch die ganze Zeit ihr so Fragen stellen, die falsche Antworten suggerieren, um zu gucken, ob sie wirklich die Identität ist, die sie vorgibt zu sein. Und wie sie es am Ende beweist, das möchte ich auf keinen Fall spoilern.
Nee.
Aber da hatte ich einen offenen Mund und dachte mir, ach du Scheiße, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Man denkt, die wird ein bisschen verhört und auf einmal, okay. Und aber auch warum denn die Szene so eskaliert, erklärt sie dann aber auch wieder, warum das der einzige Weg war, die Flucht nach vorne quasi. Also das finde ich super, weil der Anime hat so viele kleine abgeschlossene Geschichten quasi, die für sich schon ein guter Anime werden gefühlt.
Mhm.
So von der Thematik. Und er verbindet das halt alles so zusammen. Ja, toll. Ich fand einfach, dieses Verhör war einfach super beengt so, auch als Zuschauer. Man dachte, oh nee, jetzt vertue ich hier mal besser nicht. Hat man richtig mitgelitten. Und was ich mir auch noch aufgeschrieben habe, ich finde, es ist heute auch oft sehr künstlerisch. Also am Anfang gab es diese Flashback-Szenen, die so einen ganz komischen Flimmer-Vibe hatten, so wie alte Anime. Und ganz am Ende möchte ich nicht spoilern, was da inhaltlich passiert, aber es gibt eine Szene, wo sie visuell miteinander reden, aber der Zuschauer hört nichts, es sind keine Untertitel, aber man versteht jedes Wort und jede Emotion mit einer einzelnen Bewegung ihrer Klinge. Das habe ich mir aufgeschrieben. Diese Szene ist so krass, weil ich habe wirklich genau verstanden, auch worüber unterhalten die sich gerade, wer kämpft jetzt warum gegen wen und sie machen es. Und wenn das, also weiß ich, wenn am Ende eines Animes du einfach den Dialog weglassen kannst und der Zuschauer trotzdem alles versteht, emotional und inhaltlich, dann hast du gewonnen.
Ja.
So, das ist für mich ein so guter Anime. Ich kann den nur loben. Den einzigen Kritikpunkt, den ich mir aufgeschrieben habe, weil wir auch zu diesen sexuellen Übergriffen und so kommen. Es gab wohl exakt eine Szene zu viel für mich. Es gibt immer so, ich fand alle Szenen okay und im Kontext sinnvoll und warum sie hier sind, was das mit dem Charakter macht, diese Szene. Nur ganz am Ende wird einmal so eine Frau überwältigt und so ein 14-Jähriger fängt an ihr rumzufummeln und sagt, oh, du fühlst dich an wie meine Stiefmutter.
Ja, das war so voll random, ne?
Das war völlig random aus dem Nichts. Das hat der Serie auch nichts gegeben. Das hat auch keinem der Charaktere wirklich was gegeben.
Ich denke mir dann auch immer, es ist super dumm. Wir waren mitten im Kampf.
Ja.
Und dann Schwert wegzustellen und alles und dafür und hä? Das ist einfach nur, weiß nicht, was, warum.
Ja, also da muss ich sagen, die Szene, die war mir zu viel. Die anderen Szenen sind ultra hart und es ist nicht so, dass ich dachte, juhu, die Szene ist da, aber die geben einem was. Zum Beispiel, wenn sie das mit ihrer Mutter am Anfang, die missbraucht wird, du verstehst, warum sie da Rache will.
So. Ja, ja, klar.
Aber die Szene war so, ah, komm hier, geil, noch so ein Sex-Gag kam einem so ein bisschen so vor.
Ja, nicht mal Gag, es war einfach irgendwie so, ja, natürlich muss der Handlanger jetzt auch super böse sein, so.
Ja.
War irgendwie zu plakativ in dem Moment. Aber das fand ich auch noch mal rückblickend jetzt gesehen, nachdem ich später auf Sumimoto geguckt habe und Inuyashiki so dicht an dicht, fand ich das halt bei Bad of Sumimoto viel bodenständiger und irgendwie greifbarer, weil du hattest halt Erklärung und du hast gemerkt, das Skript hat irgendwas damit bezwecken wollen. So. Ja. Und bei Inuyashiki war es einfach nur, ja, ich mache mal den bösesten Charakter, den ich schreiben kann.
Ja.
So im Vergleich, weißt du? Und ja, das ist dann tausendmal,
ich finde zum Beispiel
anspruchsvoller.
Auch so eine Szene mit einem sexuellen Übergriff, finde ich, ist immer auch viel, muss viel mehr Fingerspitzengefühl beweisen. Und eigentlich hat der Anime das auch gemacht. Es gibt später noch so eine andere Szene, die auch extrem schlimm ist, wenn man sich das vorstellt. Heutzutage ist das normal bei OnlyFans, aber da wird so eine Frau quasi ist ein bisschen, war ein Gag, aber da wird eine Frau angekettet und massenvergewaltigt von so Handlangern. Und am Ende ist sie schwanger. Und dann will sie mit einem anderen, der sagt, ey, wir treten von unserem Job hier als Hitman zurück und ich kümmere mich ums Kind. Wo ich auch sagen musste, Alter, ist das ein toxischer Typ. Also sie möchte, weil sie missbraucht wurde, eine Abtreibung und er zeigt die ganze Zeit so mit dem moralischen Finger, du willst ein Leben auslöschen, was unschuldig ist. Und da dachte ich mir, eieiei. Also sorry, da bin ich auf jeden Fall, das möchte ich sagen, da bin ich definitiv nicht seiner Meinung. Ich hätte gesagt, mach das und ich heirate dich trotzdem. Aber das fand ich ein bisschen, das fand ich richtig unangenehm, weil das dann irgendwann so dieses Arc von diesem Charakter quasi wurde, dass er so, also so kam es mir
vor. Ich habe auch nicht verstanden, wirklich warum der jetzt auf einmal, weil davor war ja doch was anderes. Und da, also die Vibes habe ich da nicht gespürt, so.
Ja, nee, ich auch nicht.
Also,
ich fand allerdings,
keine Ahnung, also, warum er sich jetzt deswegen unbedingt, na gut, ein bisschen wird es vielleicht erklärt, weil sein Sohn gerade gestorben ist, okay, aber ich weiß nicht, vielleicht ist er auch religiös und ich habe das nicht mitgeschnitten. Das könnte auch sein.
Ja, das fand ich halt, da ging bei mir eine Augenbraue hoch und dann dachte ich mir, chill mal. Ist nicht dein Körper, nicht deine Entscheidung, war so mein Gedanke in dieser Situation, vor allem in so einer Extremsituation. Aber was ich damit, eigentlich wollte ich nur darauf hinaus, alle anderen Szenen, zum Beispiel die von Shira, die sollten ihn als Bösewicht, die sollten dich immer mehr ihn hassen und hassen und hassen lassen. Die Szene am Anfang sollte ihr den Hass von Rin dich verstehen lassen, damit du halt auch bist, dass die alle dafür bist, dass sie sterben. Aber wie gesagt, nur diese eine Szene am Ende war von diesem einen Handlanger war so ein bisschen wie draufgesetzt. Aber ja, das ist eigentlich so mein Fazit. Ich habe auch noch nachgelesen, Blade of the Immortal hatte sogar noch eine Fortsetzung als Manga.
Okay.
Da ging es darum.
Ich habe auch noch eine Frage ganz zum letzten Shot. Vielleicht kannst du mir die dann beantworten.
Ja, und zwar, da geht es darum, im Manga sagt er, kehrt er gerade aus seiner Amerika, er macht USA-Reise 14 Jahre und kommt dann zurück nach Japan und hat dann eine neue Mission. Okay, was ist deine Frage?
In der Serie ist es so, ich glaube, das ist mit der letzte auch, da sieht man, dass er einen kleinen Finger verloren hat. Was sollte einem das sagen?
Echt? Das ist mir
hat gar nicht aufgefallen. Ist seine Kraft weniger geworden oder hat er bei der Yakuza was verbockt? Das habe ich nicht ganz gecheckt.
Das habe ich auch nicht verstanden. Aber dadurch, dass es eine Manga-Fortsetzung gibt, wo er 14 Jahre wiederkommt und auf eine neue Mission gibt, denke ich mir mal, vielleicht, das wird ja auch so noch oft in dem Anime so ein Ding, er hat auch öfters mal Körperteile von anderen Leuten, wenn er seine nicht mehr findet.
Ja, genau. Aber auch das wird aufgebaut. Also am Anfang fragt man sich das vielleicht und später wird es dann auch erklärt.
Irgendwann hat er so, als weiß nicht, als hätte Danny DeVito den Arm von Dwayne Rock Johnson.
Ja, da muss ich an Borderlands denken.
Ja, so wie, das war schon ganz interessant. Was ich aber auch sagen muss, ich habe durch den Anime tatsächlich so ein bisschen Lust bekommen, Undead Unlucky zu gucken. Kennst du das, diesen...
mit dem Kopf?
Das ist dieser Disney-Anime, wo der eine so ein Zombie quasi ist. Der bewegt sich fort, indem er sich die Beine abhackt und durch die Blutfontänen dann fliegt.
Okay.
Eigentlich dachte ich...
Da habe ich schon mal gehört, ja.
Da habe ich ein bisschen jetzt drauf Lust bekommen durch Blade of the Immortal. Und vor allem, was bei mir wirklich nie passiert, oder das letzte Mal vor 10 Jahren, ich habe Lust auf Manga lesen bekommen, einfach weil ich wissen will, wie es mit Manji weitergeht. Und weil ich wirklich traurig war, dass es vorbei ist. Also, und ich finde, du kannst kein schöneres Kompliment machen, als dass, wenn du traurig bist, dass er vorbei ist. Ja, beim Manga sollte man aber vielleicht sagen, ich habe nichts Gutes darüber gelesen. Also der allgemeine Tenor ist, die Zeichner sind wer anders und die Autoren auch, glaube ich.
Ach so, okay.
Das dadurch ist es zwar das gleiche Franchise, der gleiche Charakter, aber alles fühlt sich wohl sehr anders an. Gerade weil der Manga war wohl auch sehr besonders gezeichnet, so von dem Stil her. Darum, da werde ich mich auf jeden Fall mal noch mehr reinlesen. Ansonsten, glaube ich, würde ich erstmal für Blade of the Immortal einen Schlussstrich ziehen. Ich weiß nicht, ob du noch was sagen wolltest?
Nee, es gibt noch einen Charakter, den wir jetzt noch nicht beredet haben. Aber ist auch okay. Lernt man den so neu kennen.
Ja.
Damit rechnet man auch nicht unbedingt, dass er so groß wird.
Ja, insgesamt, wie gesagt, absolute Empfehlung. Ich liebe es und ich bin traurig, dass es nicht weitergeht. Und vielleicht geht's irgendwann doch mal weiter. Oder so. Ich weiß nicht, oder es kommt, gibt mir mehr unsterbliche Charaktere.
Es gibt immer mal so Anime, die einfach wiederkommen.
Ja. Oder dritte Staffel, One Punch Man, gibt mir endlich Zombie Man animiert. Damit könnte ich auch leben. Ich will Leute, die du nicht tot kriegst. Das sind gute Hauptcharaktere, habe ich gelernt. Darum werde ich Undead Unlucky mir auch mal demnächst so geben. Okay, ich glaube, dann würde ich für heute erstmal Schluss machen. Wir hören uns dann nächstes Mal. Und
genau.
Kampai.
Macht's gut. Wake you, wake you, wake you, wake you till the lays on the sun. Cut away all my